Inside Startup, der Podcast mit Bernhard Stefan Müller.
Einen wunderschönen Donnerstag, und Donnerstag ist Podcast-Tag. Herzlich willkommen bei Inside Startup, dem Podcast für Startup-Unternehmer, Entrepreneurs, Investoren und jene, die es werden wollen. Ja, wieder ein neuer Donnerstag, und bei mir ist heute ein besonderer Gast. Die Carina Schmitz-Eder ist Geschäftsführerin der Digitalagentur und Geschäftsführerin des Game Lab, einem Spielstudio, einem Game Studio, das sich zur Aufgabe gemacht hat, online Modifikationen, App in Brettspiele reinzubringen. Liebe Carina, herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr habt die jetzt richtig vorgestellt.
Hallo, ja, sehr gut. Vielen lieben Dank und danke für die Einladung.
Ich freue mich, dass du da bist. Wie kommt man auf die Idee, Apps zu Brettspielen dazu zu tun, also eigentlich das Brettspiel in einer gewissen Art und Weise zu digitalisieren?
Also die Idee gibt schon seit über 10 Jahren. Wir haben ja vorher Rudi Games geheißen. Und die Idee war einfach, Hybridspiele zu entwickeln, weil wir wahrgenommen haben, was sich ja auch für Eltern bestätigen, dass immer mehr Junge einfach nur Videospiele spielen oder eben diese Games am Smartphone. Und dass Brettspiele bei den Jungen gar nicht mehr so extrem populär sind. Und da haben wir sich halt einfach gedacht, wieso darf man das nicht kombinieren und schauen, dass wir wieder alle an einen Tisch bringen, also wirklich Zielgruppe Familie, dass man aber da interaktive Elemente über die App einspielt, das heißt, dass für die Jungen auch spannend und interessant ist und dass so alle einfach einen Spaß haben. Das war so der Zugang, dass man das einfach ein bisschen weiterentwickelt, das gängige Brettspiel. Ja.
Sehr, sehr cool. Ich kann auch sagen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die meisten Spiele von Rudi Games habe ich selber schon gespielt. Das hat einen einfachen Hintergrund, dass sie ist mittlerweile, glaube ich, 1,5 Jahre, dass sie in Rudi Games bzw. in den Nachfolger in Game Lab selber investiert habe, weil mich das Thema super interessiert, weil ich das toll gefunden habe. Ich bin ein Brettspieler, ich mag Brettspiele und ich finde das toll, wie ihr das macht und welche Raffinesse ihr an die Dinge rangeht und wie ihr dann diese digitalen Assets mit dem klassischen Brettspiel zusammenbringt.
Ja, danke, wir bemühen uns. Wir spielen auch sehr viel in der Firma und das ist sehr spannend.
Das ist aber eigentlich ein schöner Job, oder, wenn du spielend Geld verdienen kannst.
Ja, es macht es jetzt total toll aus, so ganz so ist es natürlich nicht. Aber nein, ist ein super Job, also wir sind alle sehr happy.
Du hast schon gesagt, Carina, ihr habt es eigentlich vor längerer Zeit schon gestartet. Es hat dann aber auch einmal ein bisschen eine Durstphase, eine Krise gegeben. Wie seid ihr damit umgegangen, wenn man merkt, man hat ein großartiges Produkt, es könnte eigentlich wie Bombe laufen und irgendwo stimmt aber ein Zahnrad nicht, beziehungsweise reicht die Zeit irgendwie nicht, die Kunden reichen nicht, damit man tatsächlich durch die Decke geht?
Ja, also das war natürlich nicht so die beste Phase in unserem beruflichen Leben. Corona, muss ich ganz ehrlich sagen, hat uns ein bisschen das Knack gebrochen. Am Anfang war der Online-Umsatz enorm. Da haben wir sie eigentlich sehr gefreut, aber der stationäre Handel ist komplett weggebrochen, wo wir gemerkt haben, okay, wir können das Online eigentlich gar nicht aufholen, was wir stationär nicht mehr haben. Und was man auch sagen muss, wir haben die Unternehmensstrategie einfach umstellen müssen, weil Brettspiele mit App zu entwickeln im Vergleich zu einem klassischen Brettspiel sehr, sehr teuer ist. Also ich brauche für die App immer einen guten Programmierer. Der kostet Geld, einiges an Geld, weil die App soll ja wirklich funktionieren, weil wenn das nicht funktioniert, dann wird das in die Ecken gestellt, wir kriegen eine schlechte Amazon-Rezension und dann war es das. Ja. Das heißt, es muss wirklich alles pfeifen und die Entwicklungskosten für ein Spiel sind einfach so enorm hoch, was wir in Kunden oder der Kundin gar nicht weiterverrechnen können, weil die natürlich nicht bereit sind, im Vergleich zu einem normalen Brettspiel jetzt so viel mehr zu zahlen. Und das wollen wir eigentlich auch nicht. Und dadurch haben wir unsere Strategie, wir haben lange an der alten Strategie festgehalten, weil wir ja, oder eben auch der Manfred sehr stark, weil die Idee natürlich voll super ist, Hybridspiele zu entwickeln. Und wir jetzt nicht eigentlich auf normale Brettspiele gehen wollen, weil unser USP war ja Hybridspiele. Und man hat halt dann auch ein bisschen Angst, dass man USP verbessert. Wir sind aber mittlerweile so weit, dass wir sagen, wir haben eben die Marke Rudi Games, was ganz klar Hybridspiele entwickelt. Nicht am laufenden Band, weil es einfach auch wirklich sehr kostenintensiv ist von der Entwicklung her, aber immer wieder und die bestehenden Spiele mit Erweiterungen weiterentwickelt. Und auf der anderen Seite haben wir eben das Spielestudio Game Lab, wo wir einerseits klassische Brettspiele entwickeln und eigene Spiele, die ein bisschen kleiner sind und nicht so extrem komplex zu entwickeln. Und auf der anderen Seite bieten wir Beratungsleistungen im Gamification-Bereich an. Das heißt, B2B-Leistungen, es können Unternehmen kommen. Und da haben wir jetzt auch schon einige von ganz namhaften Unternehmen bis zu kleineren Unternehmen, die für zum Beispiel die Mitarbeitereinschulung oder für eine Erlebniswelt zum Beispiel, das wird bald kommen, da das einfach spielerisch darstellen wollen. Und diese Kombination, muss ich sagen, funktioniert ganz gut. Ja, und ich hoffe, dass weiter so funktioniert. Wir sind schon nur ein bisschen so in der Testphase, was funktioniert gut, was soll man ein bisschen mehr ausbauen, was ein bisschen zurückfahren. Aber so, wie es bis jetzt läuft, ist sehr gut, ja. Aber es ist halt sehr schwierig, dass man sich von der Strategie einfach, die man so im Kopf hat, dann wirklich lösen kann und sagt, okay, das funktioniert halt so einfach nicht. Ja. Aber wenn wir es nur so toll finden, es geht sich nicht aus. Und das war eigentlich der schwierigste Punkt, glaube ich.
Es ist ja etwas, und deswegen ist es so wertvoll, dass du heute da bist, das ganz vielen Gründerinnen und Gründern passiert. Man hat eine Idee im Kopf, man hat eine Vision, man sieht den Kunden vor sich, man hat einen gewissen Markt, den man für sich sieht. Man will ja ein Produkt entwickeln, das so ein bisschen auch zu einem selber passt, wo man sich denkt, das ist das Produkt, mit dem ich auf den Markt gehen will. Und zu lange festzuhalten, führt manchmal dann dazu, dass man eben scheitert, weil der Markt möglicherweise nicht auf mein Produkt gewartet hat, nicht auf mein Produkt reagiert, mein Produkt vielleicht großartig ist, aber ich zu wenig in den Verkauf komme, irgendwelche äußeren Umwelteinflüsse passieren. Ja. Und dann diesen Pivot zu machen, das Geschäftsmodell zu ändern, ist eigentlich ein riesengroßer Schritt. Wie seid ihr damit umgegangen, dass man gesagt hat, okay, jetzt ist es soweit und jetzt müssen wir tatsächlich einen Neustart hinlegen, müssen wir einen Pivot machen, müssen an unserem Geschäftsmodell etwas drehen. War das eine ganz schwierige Phase oder ist euch das dann relativ leicht gefallen, wie ihr erkannt habt? Also ich glaube, man muss ja trennen, das erkennen, dass es notwendig ist und dann auch das umsetzen.
Nein, ich glaube, es war wirklich eine ganz schwierige Phase für uns. Das zu erkennen, war mir das eine, aber es dann auch wirklich zuzugeben, dass es funktioniert und dass man da nicht weiter an irgendwelche kleinen Schrauben dreht, sondern dass man wirklich sagt, nein, wir müssen alles ändern oder sehr, sehr viel ändern. Ja, es ist so, eigentlich auch sehr emotional. Man kann sich das jetzt vielleicht gar nicht so vorstellen, aber man hat ja in diesen Produkten steckt ja bei Gründern, also Startups, immer voll viel Herzblut drinnen, voll viel von einem Server. Und das wird dann irgendwie alles in Frage gestellt. Und dann ist das auch so schräg, weil man hört ja immer so Sachen. Und diese Sachen haben wir uns dann selber im Team immer gesagt. Na, wir müssen einfach nur durchhalten. Wir dürfen uns nicht aufgeben, weil das ist ja quasi das Schlimme. Sondern wir halten durch, stehen das durch und dann geht es wieder bergauf. Aber wer sagt da das, dass das dann wirklich so ist? Also diese Entscheidungen zu treffen, obwohl man gar nicht, was ist die Entscheidung jetzt richtig? Und jeder sagt doch einfach immer nur durchhalten, durchhalten, durchhalten. Ja, das sind ja diese Stories, die man dann auch immer überall liest. Ja. Aber wie viel durchgehalten haben und dann vielleicht sogar in Privatkonkurs gegangen sind, ja, das liest man halt nicht.
Ja, dieses Durchhalten hat doch auch eine zweite Perspektive, ja. Weil meiner Meinung nach ist es ein Unterschied, ob man durchhaltet und auf dem Weg erkennt, dass man etwas anders machen muss. Ja, das hat für mich auch sehr viel mit Durchhalten zu tun, weil ganz richtig, wie du sagst, viele halten durch oder versuchen durchzuhalten, sind dann aber so fertig, weil das Geld fertig ist, keine Liquidität mehr da ist, weil sie persönlich, psychisch, emotional von der Arbeitsbelastung her fertig sind und haben dann keine Möglichkeit mehr, einen Pivot zu machen, sondern schließen ihr unternehmerisches Kapitel damit ab, dass sie gescheitert sind. Und dieses Scheitern wäre nicht notwendig gewesen, wenn sie durchgehalten hätten, aber, und das ist das große Aber dabei, etwas verändert hätten. Es ist viel schwerer, etwas zu ändern, aber oft ja sehr gewinnbringend, oft notwendig, dass man selber darüber nachdenkt, dass man sich von oben ein bisschen in die Vogelperspektive begibt, von oben drauf schaut und Dinge wirklich auf den echten Prüfstand stellt, auch wenn das, und ich verstehe das total, emotional sehr schwierig ist. Natürlich neigt man ein bisschen dazu, zu sagen, nein, das wird schon wieder und jetzt haben wir halt gerade ein schlechtes Monat und dann sind es halt zwei schlechte Monate und vielleicht sind es dann drei, dann nimmt man von sich selber noch ein bisschen ein Gehalt weg, damit man noch irgendwie die Liquidität hat. Eine ganz wichtige Botschaft für unsere Zuhörer, bezahlt euch immer zuerst. Bezahlt euch, auch wenn es super schwierig ist.
Ja.
Versucht euch immer als Erster zu bezahlen, zwar nicht mit irgendwelchen Vorstandsgagen, aber naja, aber das ist natürlich auch so ein schmaler Grat, ja, wie viel ist meine Arbeit wert? Das ist etwas, was wir in Startup-Beratungen ganz oft sehen, dass Gründer sagen, naja, aber wenn ich bei einem Corporate wäre, dann würde ich beim Corporate 120.000 Euro verdienen, also war meine Arbeit des letzten Jahres 120.000 Euro wert, was natürlich völliger Bullshit ist. Jetzt müssten wir von den 120 mal die Steuern wegnehmen, dann haben wir nur mehr 60. Und diese 60 sind eben Corporate-Gehalt und nicht Startup-Gehalt. Aber dieses Durchhalten, aber im richtigen Augenblick durchhalten, mit den richtigen Dingen durchhalten und trotzdem wegzugehen, super schwer, aber wäre so, so wichtig für viele.
Ja, es ist auch deshalb so schwer, weil man halt so in einer ganz schwierigen emotionalen Phase dann ist. Und die Ungewissheit so stark da ist, was ist jetzt wirklich richtig? Entscheide mich dann, auch wenn ich eine Veränderung mache, ist es aber vielleicht die falsche? Vielleicht doch lieber die andere. Also da wird man so unsicher. Selber, es geht sogar ans Selbstbewusstsein, weil man dachte, wieso hat das jetzt einfach nicht funktioniert? Irgendwie alle meine Entscheidungen sind anscheinend, muss ich genau das Gegenteil machen von dem, was ich mir denke, oder? Ja, es ist, aber es war, wir sind sicher alle dran gewachsen und froh sind wir trotzdem, dass es vorbei ist.
Verstehe ich voll. Ihr wart dann aber gleichzeitig super mutig und seid direkt zum Start in eine Investorenrunde gegangen. Wie war denn das für euch? Erzähl einmal. Also ich war live dabei, aber unsere Zuhörerinnen ja nicht.
Ja, wie meinst du, wie war das? Also wir haben halt dann wirklich gewusst, okay, wenn wir das ganze Projekt jetzt nur mal neu starten wollen, also entweder wir kübeln alles, oder wir sagen, okay, wir starten neu mit den Veränderungen, aber wir brauchen trotzdem Investoren. Und das Tolle war einfach dran, und da bin ich wirklich sehr dankbar, dass aus der Rudi Games Zeit, aus dieser Anfangszeit, haben wir ja schon Investoren gehabt. Und das ist auch sehr schön, weil die haben immer irgendwie, ich glaube, an uns als Personen glaubt, an das Produkt glaubt, aber haben halt auch gemerkt, das funktioniert nicht ganz, aber so grundsätzlich passt ja das Team, es passt ja das Produkt, anscheinend passt die Strategie nicht oder es ist irgendwas, was nicht passt, aber die zwei Kernassets passen. Und die waren dann eigentlich auch alle, fast alle wieder dabei und wo wir gesagt haben, okay, wir machen das jetzt nicht und das war halt einfach voll schön und vor allem durch das leicht angeknackste Selbstbewusstsein war das dann so ein bisschen ein Boost, dass man sagt, man, jetzt gerade bin ich vielleicht voll verunsichert aufgrund meiner Fähigkeiten, aber es gibt ja andere Personen, die sehr viel Know-how und über das Business haben, die an mich glauben oder an uns und an die Produkte glauben. Also so verkehrt kann es ja dann gar nicht sein. Und ja, das war super, super schön. Und wir arbeiten alle toll zusammen, so wie in der alten Firma. Also passt alles gut. Kann ich sehr empfehlen. Wobei, ich glaube, man muss schon sehr aufpassen als Startup, das mich hätte schon dazu geben, dazu sagen, welche Investoren man wählt. Also das kann, also bei uns funktioniert es voll super und ich bin super happy. Aber es kann auch anders sein. Also natürlich sind wir im Startup-Bereich sehr gut vernetzt und ich höre da halt auch andere Geschichten. Also das soll man sich wirklich, wirklich gut überlegen, auch von den Werten, von den menschlichen Werten, ob man überhaupt zusammenpasst. Das finde ich einmal ganz wichtig.
Da war jetzt wieder ganz viel Wichtiges dabei. Gib mir die Chance, meine Sicht der Dinge zu erzählen, weil es für mich ganz besonders war. Ihr habt zwei Bestandsinvestoren gehabt und die sind dann im Prinzip auf uns neue Investoren. Wir haben also im Moment 5 Investoren, 3 neue Investoren, 2 Bestandsinvestoren zugekommen und haben gesagt, würdet ihr mitmachen? Und das, was ich so wahnsinnig bewundert habe und was neben dem tollen Team, neben der Expertise und neben den tollen Produkten meine Entscheidung so stark geprägt hat, ist, dass ihr komplett mit offenen Karten gespielt habt. Ihr habt nicht irgendwie ein Wunschkartenhaus aufgebaut, um jetzt so ein bisschen in der Spielhistorie zu bleiben.
Ja.
Sondern ihr habt gesagt, hey, hat so nicht funktioniert, wie wir es gemacht haben. Das sind die Zahlen, offen auf den Tisch. Das ist das, was wir leisten können. Das ist das, was wir von euch brauchen. Das sind unsere Erwartungshaltungen. Ihr habt die Termine vorbereitet. Ihr habt euch durch unangenehme Fragen, da bin ich oft ganz vorne dran, leider, weil ich halt auch so ein lästiger Zipfel bin.
Du bist menschlich gut aufgefallen.
Ja, ich weiß, aber ich kann nicht anders. Ich kann leider nicht anders, weil es halt irgendwie, ja. Aber ihr habt das super gemacht und diese Transparenz, diese Offenheit ist das, was ich den anderen Startups, den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben will. Wenn ihr dabei seid, eine neue Runde zu machen, wenn ihr neue Investoren braucht, egal ob ihr das macht, weil das alte Konzept vielleicht nicht funktioniert hat oder weil ihr einfach frisches Geld braucht, um zu wachsen. Startups sind darauf angewiesen, Kapital von außen zu kriegen nach einer gewissen Bootstrapping-Phase, um zu wachsen. Das ist einmal der Inbegriff von Startup, Wachstumskapital zu nehmen, Venture-Kapital zu nehmen. Wenn ihr das macht, spielt mit offenen Karten. Es bringt euch nichts, im Nachhinein dann nachzuwarten und zu sagen, naja, jetzt irgendwie war meine Bilanz dann doch ein bisschen geschönt oder wir haben halt doch nicht so viele Kunden oder naja, stimmt schon, wir haben ein Produkt, aber die App funktioniert halt nicht. Und alles Dinge, die leider immer wieder passieren, die aber völlig sinnlos sein, weil ihr damit das Vertrauensverhältnis zu euren Investoren komplett zerstört. Und der zweite Punkt, der so wichtig war, den du gesagt hast, Investoren gut auszusuchen. Schiller war es ja, der in seiner, ich glaube, es ist die Glocke, oder? Wo er sagt, drum prüfe, wer sich ewig bindet. Da gibt es ja die Ergänzung dann, ob sich nicht doch was Besseres findet. Ein Unternehmen gemeinsam zu gründen oder in ein Unternehmen zu investieren, hat ja was von Ehe.
Ja, ich würde gerade sagen, es ist ein bisschen wie eine Hochzeit.
Ja, genau. Ja. Man versucht sich kennenzulernen, natürlich in deutlich kürzerer Zeit, als es in einer Beziehung, in einer Ehe normalerweise der Fall wäre. Aber man ist dann doch in einer gewissen Art und Weise zusammen, ist verheiratet, tauscht sich regelmäßig aus. Und was für mich in meinen Investments immer ganz wichtig war, ist, in Menschen zu investieren, die gute Produkte haben, aber das Investment ist in den Mensch. Und in Menschen zu investieren, mit denen ich gut kann. Weil das Schlimmste wäre für mich, wenn ich aufs Handy schaue und da leuchtet der Name eines meiner Geschäftsführer auf und ich denke mir, man, nicht schon wieder. Oder nein, mit dem kann ich jetzt nicht telefonieren, weil das raubt mir die letzte Energie. Das würde ich so schrecklich finden, dass ich das nicht könnte. Da könnte noch einmal so ein großer ROI rauskommen, also ein Return on Invest. Aber es wäre für mich unmöglich, das zu machen, weil mir das so viel Energie und so viel von meiner Leidenschaft kosten würde und dabei nichts Gescheites rauskommen würde. Also schaut euch an, mit wem ihr zusammenarbeitet. Schaut euch an, ob eure Werte, eure Vorstellungen zusammenpassen. Seid transparent euch selber gegenüber, seid transparent den anderen gegenüber, dann kann was Großartiges rauskommen dabei.
Ja, das stimmt. Also es ist ja mittlerweile schon so bei mir, ich bin auch schon an dem Punkt, dass ich da dass die Werte zusammenpassen, dass die Zusammenarbeit einfach passt, dass ich mittlerweile jetzt, ich rede jetzt von der Digitalagentur, also von der Werbeagentur, wirklich mal auch die Kunden, nicht jeden Kunden nehme, weil der kann man wirklich, ich bringe Leistung, eine gewisse Wertschätzung, welche die dafür haben, eine menschliche. Es gibt Menschen, die können das einfach nicht geben, aus welchen Gründen auch immer, aber ich muss ja auch nicht mit ihnen zusammenarbeiten, weil wenn ich mich dann dabei schlecht fühle oder mir das so viel Energie kostet, ja, das macht halt einfach gar keinen Spaß mehr. Also das, und so viel Geld kann man mir gar nicht zahlen, dass ich das machen würde. Mittlerweile muss ich sagen. Am Anfang war es bei mir immer so, boah, wir brauchen den Kunden. Also jetzt egal, ob bei GameLab oder bei der Agentur, wir brauchen den Kunden, wir brauchen den Kunden, wir brauchen Umsatz. Aber von dem bin ich jetzt eigentlich schon abgerückt. Ich möchte, dass es mir gut geht, ich möchte, dass es dem Team gut geht. Natürlich möchte ich, dass wir unsere Rechnung zahlen können und dass wir wachsen können. Aber das Wichtigste ist, dass sich jeder wohlfühlt. Und ich glaube, das ist auch das Entscheidende. Ja, und von den Werten, wie du gesagt hast, also Ehrlichkeit und Offenheit ist uns im Team sehr wichtig. Das haben wir echt, glaube ich, dann immer. Anscheinend ist das dann auch so angekommen bei euch. Und wir sind dann mittlerweile so, wir waren schon am Anfang so ein bisschen das klassische Startup. Was so, natürlich, du hast eine Vision, du hast Träume, du baust dein Budget fürs nächste Jahr. Du denkst, boah, so viel Umsatz, was ich da mache. Und das ist alles geplant. Mittlerweile haben wir ganz realistische Budgets und Forecasts. Und mit dem fahren wir gut. Wir legen uns, was heißt anlegen? Wir hoffen schon das Beste, aber planen realistisch. Und das ist, glaube ich, auch wichtig. Oder das ist halt unser Weg. Es geht vielleicht auch nicht
mehr, ja. Also, voll wichtig, weil es hilft ja nichts, wenn du den Mercedes G-Klasse bestellst, Basis des Budgets im Jänner, weil du weißt, dass du oder weil du glaubst, dass du im Juni Umsatz XY machst. Also so diese realistischen Budgets sich nicht zu wenig zuzutrauen, ja, aber eine realistische Zahl anzunehmen, genau hinzuschauen auf die Kosten. Das war eines der Dinge, die ich am Anfang als Unternehmer gelernt habe. Ich war ein Unternehmensberater gehabt und in einer der ersten Sitzungen gemeinsam sagt er dann, und was gibst du so aus? Weißt du überhaupt, was du ausgibst? Und dann sage ich, naja, klar weiß ich, was ich ausgib. Ich schaue ja regelmäßig auf mein Konto und ich gebe nicht mehr aus, als wie ich einnehme. Dann sagt er, ja, aber was zahlst du an Miete? Habe ich nicht beantworten können. Also ich habe schon ungefähr natürlich gewusst, was ich an Miete zahle. Aber da seien oft 200 Euro auf oder ab, gerade in dieser Gründungsphase schon viel Geld. Was zahlst du an Telefon, was zahlst du an Internet und so weiter. Ich habe meine eigenen Zahlen nicht gekannt, ja, weil ich mich nicht damit beschäftigt habe, weil ich mich nicht damit beschäftigen wollte, sondern für mich war immer, es ist Geld am Konto, dann kann ich was zahlen, wenn kein Geld am Konto ist, muss ich halt schauen, dass ich irgendwo wieder Geld herkriege, also wieder mehr reinarbeite. Ich habe dann schon, auch immer ganz spannend, so im Nachgang, die großen Investitionen immer gemacht, ohne sie mir leisten zu können.
Ja, das ist eine Gratwanderung, gell?
Ja, es ist eine Gratwanderung.
Und man also kann immer einfahren, glaube ich. Also so richtig. Aber
es ist auch Gott sei Dank immer ausgegangen.
Ja, ja.
Aber es war manchmal knapp. Ja. Aber gerade zum Beispiel, wenn wir neue, größere Büros, also wir sind natürlich in den Jahren, jetzt sind es im August waren es 13 Jahre, in den Jahren auch immer wieder mal umgezogen. Ja. Und immer wenn es ein größeres Büro war, dann habe ich mir die Miete zum Zeitpunkt der Unterschrift nicht leisten können.
Ja. Ja.
Aber ich habe es immer geschafft, dann so intensiv zu arbeiten, dass zum Zeitpunkt des Einzugs immer die Miete gut leisten habe können. Das war für mich ja immer so ein bisschen ein Wachstumstreiber.
Ja, das ist wirklich ein Spalagat. Also das sind wir ziehen ja um, wir brauchen auch ein größeres Büro und wir denken jetzt auch schon ein bisschen drüber nach, Personal aufzustocken. Aber so, dass ich sage, so plopp, ich kann mir alles leisten, so ist es halt nicht. Und man muss aber halt das so abwägen, man muss ja manchmal auch einfach wieder was investieren, um mehr reinzubekommen. Und unser Finanzchefin, die Gerte, ist aber halt immer so, aber das ist ja gar nicht am Konto gerade. Und da muss man halt einfach wirklich einen Mittelweg finden. Und ich glaube, das ist durch die Typen bei uns im Team gut gegeben, dass man sagt, auf der einen Seite hat man eben die Vision und möchte das investieren und möchte weiter und möchte tun und machen. Und auf der anderen Seite gibt es aber schon einen, der sagt, halt, aber bitte übertreib's nicht, weil das geht sich gerade irgendwie gar nicht aus. Und ja, aber entweder man hat das irgendwie in sich selber alles vereint oder man hat eben im Team jemanden, der einem da ein Gegenpol ist, oder man hat Berater, die einem das sagen. Das, glaube ich, ist halt auch immer voll wichtig, dass man halt einfach die andere Seite aussieht. Ja, aber an derselben Situation sind wir auch gerade.
Ich glaube, das geht ganz vielen so. Wichtig ist nur, dass man eben, dass einem die Zahlen nicht davon galoppieren, dass man gewisse Instrumente hat. In dem Fall, wenn man mit Investoren arbeitet, hat man normalerweise Budget und Reporting. Wenn man eben nur alleine in seiner Firma ist oder noch keine Investoren an der Hand hat, ist es wichtig, dass man möglicherweise auch einen Businessplan hat, ein Budget für sich selber macht, auf die Liquidität schaut. und einfach weiß, wo kann ich investieren, gerade du sagst jetzt Mitarbeiter aufstocken.
Ja.
Einen Mitarbeiter dazuzunehmen, klingt ja von Anfang an, wenn man ihn in der jetzigen Situation gerade findet, klingt es wunderbar. Jetzt vergrößere ich mein Team und dann habe ich wen, der mit anpackt. Es ist aber ganz, ganz wichtig, sich natürlich in dieser Phase auszurechnen, was kostet mich denn der Mitarbeiter netto, was kostet er dann brutto, was kostet er dann inklusive Kommunalsteuer und Lohnnebenkosten, was kostet der Arbeitsplatz, dann bin ich gleich auf dem 1,5- bis 2-fachen, was der Mitarbeiter kostet. Und das muss ich halt wieder einspielen können. Und dann gibt es noch den 13. und 14. Gehalt, also Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Und die muss ich halt auch schon verdient haben. Und dann ist ein Mitarbeiter super. Wenn ich natürlich mir in dem Monat kein Gehalt auszahlen kann, damit die Urlaubs-Weihnachtsgelder zahlen, dann ist für die Mitarbeiter zwar genug Arbeit möglicherweise da. Und das ist etwas, was ich überhaupt nicht bestreiten will. Ich finde für jeden Mitarbeiter genug Arbeit. Aber möglicherweise hat dann mein Unternehmen derzeit noch zu wenig Umsatz. Also muss ich vielleicht von meiner Arbeit, von meinem Arbeitsworkload, von meiner Organisation her etwas ändern, damit ich weniger Arbeit habe, die dem Umsatz entsprechend ist.
Ja. Oder meine Arbeit, also meine Stunden höher verkaufen, weil vielleicht ja der Stundensatz nicht passt, ja, weil ich da die ganzen Gemeinkostenanteile nicht einrechnet. Vielleicht habe ich da einen Fehler gemacht.
Genau, also gute Kostenkalkulation, gute Deckungsbeitragskalkulation und sich anzuschauen, gerade im Online-Business sehr oft, das klingt wunderbar, wenn jemand 300 Pakete am Tag verschickt.
Ja.
Aber die Frage ist immer, passt der Warenkorb zu meinen Paketen? Weil wenn ich 300 Pakete mit 3,50 Euro Inhalt verschicke, dann habe ich zwar 300 Pakete verschickt, aber ein Paket zu backen kostet mir, ich habe es jetzt gerade für unseren Bastelshop einmal ausgerechnet, kostet mir ungefähr 2,50 Euro. Ja. Also Verpackungsmaterial, zupacken, zukleben und so weiter. Wenn ich nur um 3,50 Euro verkaufe, dann habe ich das zwar als Beschäftigungstherapie gemacht, die sicher super schön ist, aber ich habe damit nichts verdient. Also diese Zahlen im Griff zu haben, ist sicher ganz wichtig.
Voll, ja.
Karine, ich könnte noch Stunden mit dir weiterreden.
Ja, mit dir.
Es ist total spannend, also du musst wieder mal vorbeikommen.
Voll gern.
Es war ein super spannender Podcast.
Dankeschön.
Vielen, vielen Dank.
Ich sag
liebe Dank. Zuhörerinnen und Zuhörer, schaut im Onlineshop vorbei. Es gibt dort wirklich großartige Produkte und das Schönste für mich ist, dass ihr eure Produkte customizen lassen könnt. Ihr könnt euer eigenes DKD entwickeln. Ihr könnt Firmengeschenke kaufen mit eurem Logo drauf. Und die Karina und der Manfred beraten euch natürlich in jede Richtung, in die ihr gehen wollt. Und möglicherweise habt ihr schon immer eine Spielidee gehabt und habt aber nicht gewusst, wie man dieses Spiel wirklich dann auf den Tisch, auf euren Spieltisch bringen kann. Und auch dabei helfen euch Karina, Manfred und ihr Team, dass ihr dann auch euer eigenes, ganz eigenes Spiel entwickeln könnt und es vielleicht dann irgendwann im Regal steht, wo ihr es kaufen könnt. Danke dir, Karina.
Danke.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war Inside Startup, der Podcast für Startup-Unternehmer, Entrepreneurs, Investoren und jene, die es werden wollen. Euer Feedback gerne an podcast@tantum.at und wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg.
Inside Startup, der Podcast mit Bernhard Stefan Müller.